Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zu Folge 53 des Löwenfunk, dem Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Heute sind wir mal wieder in Mannheim, genauer gesagt in der Löwen-Geschäftsstelle zu Gast. Noch genauer, ich sitze bei der Chefin im Büro. Jenny ist zu Gast, hi. Ich freue mich riesig über die Gelegenheit, dass wir nochmal ja über alles sprechen können, was die Löwen gerade so bewegt. Gemeinsam legen wir auch direkt los mit der ersten Kategorie.
Löwen aktuell.
Jenny, wir haben nicht das erste Mal das Vergnügen. Du warst in Folge 8 zu Gast, da haben wir dich persönlich vorgestellt. In Folge 18 gab es ein kleines Corona-Special, da hätten wir gerne drauf verzichtet. Leider gab es das natürlich so mit dir, mit Lars Lamadé und Olli Rogisch. Mit Folge 40 haben wir die zweite Staffel unseres Podcasts abgeschlossen. All das könnt ihr natürlich gerne jeweils nochmal nachhören auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Heute sprechen wir also zum vierten Mal an dieser Stelle im Löwenfunk miteinander und wir haben richtig viel auf dem Zettel. Zunächst mal schauen wir auf die aktuelle Entwicklung bei den Löwen. Wie hast du dieses irre Spiel gegen Melsungen erlebt?
Ey, Wahnsinn. Also das war wirklich eine Berg- und Talfahrt, ne? Also war im Endeffekt sehr, sehr schön. Also war eine Riesenerleichterung. Aber zwischendrin ist der Puls schon ziemlich hochgegangen. Also mein Sohn saß neben mir und wir haben uns danach in den Armen gelegen.
Also einfach nur Erlösung, dass die Jungs endlich mal so ein Ding nach Hause gefahren haben, oder?
Also gerade ganz besonders, weil zwischendrin ja wieder so eine Phase war, wo man Angst hatte, oh, jetzt gehen die Köpfe runter, die Schultern gehen runter, oh, und dass wir es dann geschafft haben, diesen Bock umzustoßen. Das war ja so unsere große Hoffnung, auch weshalb die Entscheidung mit Lupo gefallen ist damals, weil wir gesagt haben, der kann es schaffen, die Jungs da in die Richtung zu motivieren, und das hat er geschafft und das war wirklich eine Erlösung, es war richtig gut.
Ich finde, die Entwicklung unter Jubo konnte man jetzt sehen in den letzten Spielen, auch wenn sie nicht erfolgreich waren. Und jetzt gegen Melsungen sind dabei dann auch endlich mal zwei Punkte bei rausgesprungen. Sind das die Löwen, so wie wir sie sehen wollen?
Ja, finde ich schon. Also ich finde, wir haben am Anfang darüber gesprochen, auch ich mit der Mannschaft viel darüber gesprochen, dass dieser bedingungslose Einsatz, das ist das, was ich sehen will. Und ich finde auch, das ist das, was die Fans sehen wollen. Und das ist das Allerwichtigste. Also ich will gar nicht über Tabelle, Punkte oder sonst was sprechen, sondern wirklich dieser bedingungslose Einsatz, dieser Kampf für die Löwen, die Aufopferung für unseren Club. Und das ist das Wichtige. Und das haben wir gesehen gegen Melsungen.
Absolut. Ich glaube, dass das unsere Fans auch verdienen, dass sich unsere Spieler da unten ja zerreißen eigentlich für jeden Zweikampf. Nur, ich weiß gar nicht genau. Manchmal hatte ich aber auch das Gefühl, dass es wirklich auch der Kopf ist. Also das ist wirklich so dieser Flashback war, ne? Oh nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und jetzt darf ich nicht noch einen Fehler machen. In dieser Denke passieren aber noch mehr Fehler.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass die Mannschaft es nicht wollte oder mit Absicht irgendwelche Fehler gemacht hat. Also ganz im Gegenteil, die haben sehr, sehr hart immer trainiert und an sich gearbeitet, aber trotzdem hat es nicht geklappt. Also deswegen war das definitiv eine Kopfsache. Und ich hoffe, dass dieser Knoten jetzt geplatzt ist, ja.
So schwer die Entscheidung damals gefallen ist, es war definitiv richtig, mit Jubo mal einen neuen Impuls zu setzen, oder?
Ja, die Entscheidung ist echt sehr schwer gefallen, gerade weil ich finde, dass man eigentlich im Sport mehr in dieser Personalsituation mehr Durchhaltevermögen beweisen müsste. Aber es ist natürlich schwer, wenn du in so einem Abwärtsstrudel bist, dann musst du was tun. Du musst versuchen, einen Impuls zu setzen. Und die Entscheidung war nicht gegen Klaus, sondern für diesen Impuls. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass ich diese Entscheidung nicht treffen würde, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass da jemand vor mir sitzt, der das schaffen kann. Und direkt nach dem ersten Telefonat mit Lupo habe ich gedacht, okay, gut, der kann es schaffen. Und wir haben damals mehrere Gespräche geführt und Lupo war der Einzige, der mich da total davon überzeugt hat, dass das der richtige Weg sein kann. Und deswegen haben wir das dann auch durchgezogen. Und das war dann auch, ja, so wie du gesagt hast, die richtige Entscheidung. Und man hat es eigentlich schon beim ersten Spiel gesehen, was das Auftreten ein anderes war gegen Kiel.
Ja.
In Heidelberg im SNP-Dom. Und jetzt können wir ja endlich die Früchte dafür ernten, ne? Dass wir diesen Weg gegangen sind.
Ja, damals, das war natürlich also die Situation, ich weiß gar nicht genau. Ich meine, man kann sich das ja eh nicht aussuchen, wie man dann startet als neuer Trainer. Aber klar, vor einer damals überraschend vollbesetzten Halle. Wir wären, glaube ich, also hätte mich im Dezember einer gefragt, dass wir im Februar wieder 2.500 Leute in der Halle haben gegen den THW, hätte ich den für bekloppt erklärt. Umso schöner, umso besser, dass es so war. Und dann natürlich gleich gegen den alten Rivalen. Für Jobo sind Spiele gegen den THW natürlich auch nichts Alltägliches.
Es war auch kein Geheimnis in den Gesprächen, dass ihn das schon interessiert. Also das war schon ein Thema, als wir uns da abgestimmt haben, ja.
Ja, das hat man nachher in der Pressekonferenz zwischen Philipp und Jobo so ein bisschen gemerkt. Sehr viel Respekt. Aber natürlich, klar, das war jahrelang natürlich das Duell. Philipp aber dann da noch auf der Platte gegen Jobo Flensburg. Ja, schon, war schon eine spannende Konstellation damals. Aber wie du sagst, wir hatten Mitte Dezember das letzte Mal ein Spiel gewonnen gegen Nettelstedt. Dann kam jetzt Minden auswärts und jetzt das Heimspiel gegen Melsungen. Und ich finde, man hat auch in der Halle an der Stimmung einfach gemerkt, dass so vielen Fans da alle möglichen Steine vom Herzen gefallen sind. Wie nimmst du denn, du bist ja auch öfter in Kronau, wie nimmst du denn die Stimmung dort wahr? Innerhalb des Teams, innerhalb des Staffs, sage ich mal.
Ja, also ich bin jetzt gerade auch von Kronau vom Training gekommen, war gerade dort. Sehr positiv, also sehr optimistisch jetzt mittlerweile wieder, da wird sehr viel gelacht. Ich nehme wahr, dass sie sehr hart arbeiten. Also ich habe selten so viele rote Köpfe gesehen und wirklich kaputte Spieler nach dem Training. Also das Training unter Lupo ist sehr hart. Sie trainieren viel mehr noch als vorher. Sehr intensiv, aber sie lachen auch viel. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Also die Art und Weise, wie er trainiert, ich halte mich da sehr zurück. Also ich kann es nicht beurteilen, ob das jetzt besonders gut oder besonders schlecht ist. Aber zumindest das, was bei mir ankommt, jetzt diese Schwingungen sind sehr positiv und die geben da Gas. Und das ist schön zu sehen, ja. Also das ist die Basis für alles. Wir müssen hart dran arbeiten, dass wir wieder in den nächsten Jahren wieder den Weg nach oben schaffen werden. Und das ist viel, viel Arbeit. Und da müssen wir lieber gestern mit anfangen als morgen.
Ja, das habe ich auch gehört. Hertha hat Felix Magert, wir haben Ljubomir Franjes. Der zieht durch.
Genau, das ist gut so.
Da muss ich mir, glaube ich, auch mal in Kronau angucken, wenn die Spieler da mal, weil ich kriege ja dann auch immer dumme Sprüche aufgrund meiner Unsportlichkeit. Also vielleicht kann ich dann da auch mal den einen oder anderen auslachen.
Ja, ja, ganz ruhig. Also du kannst dich neben mir auf die Bank
setzen. Sehr schön, das ist auf jeden Fall mal gebucht. Nach der Länderspielpause geht's dann erst nach Balingen. Danach zu Hause Nachholspiel gegen Berlin. Dieses Mal sollen sie ja wirklich kommen. Und
ja,
spielt.
Ich hoffe, ja.
Was erwartest du von diesem?
Da waren sie ja.
Stimmt, da waren sie ja. Ja, sind dann nur wieder gefahren. Aber wir hatten auch einen schönen Abend, muss man auch sagen, oder? Schön mit Fußballtraining, hatten wir uns zwar so nicht vorgestellt, aber wir haben das Beste draus gemacht damals, glaube ich.
Auf jeden Fall, war noch witzig, ja.
Fand ich auch. Was erwartest du von diesen beiden Spielen, Balingen und Berlin zu Hause?
Eigentlich so, wie ich gesagt habe, bedingungsloser Einsatz. Einfach kämpfen. Dass sie das, was Lupo ihnen vorgibt im Training, was sie erarbeiten, dass sie das auf der Platte zeigen können, dass sie alles geben. Und damit haben sie gezeigt, dass wir es schaffen können, jeden zu schlagen. Wir haben auch das Spiel in Berlin, war auch gut. Also war ein super Spiel von uns. Ich war auch selbst da in der Halle und das hätten wir auch gewinnen können, ne? Und das müssen wir jetzt beim Heimspiel zu Hause gegen Berlin zeigen und ja, dann weiter diese Stabilität, an der Stabilität arbeiten und diesen positiven Trend fortführen.
Schauen wir mal auf was natürlich auch mir so ein bisschen zu denken gibt. Die Lage bei den Zuschauern. Gegen Melsungen waren es jetzt fast 4.000. Insgesamt kommen die Leute ja auch langsam wieder zurück. Allerdings muss man sagen, wirklich langsam. Wie siehst du das? Macht dir das Sorgen?
Also ich mache mir Gedanken darüber, ja. Sorge, ich will eigentlich mal das ablegen. Ich finde, wir müssen jetzt mal wieder optimistisch in die Zukunft gucken und wir müssen die Dinge anpacken und Ärmel hochkrempeln und daran arbeiten, dass es besser läuft und auch in Bezug auf Zuschauer. Also ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Die sportliche Situation ist natürlich im Moment nicht so, dass sich die Leute drum reißen, unbedingt ein Löwenspiel zu sehen. Wenn sie nicht gerade sowieso schon eine Dauerkarte gekauft haben, dann muss man nicht um den heißen Brei herumreden. Aber insgesamt in der Gesellschaft ist natürlich die Zurückhaltung immer noch groß. Es gibt viele Menschen, die immer noch Angst haben oder der Mensch ist auch ein Gewohnheitstier. Also wir haben das verlernt, ja auch auf Events oder auf Sportveranstaltungen zu gehen. Und das braucht Zeit, bis es wieder zurückkommt. Und ich denke, dass das insgesamt für den Sport die größte Herausforderung in den nächsten paar Monaten, wenn nicht sogar Jahre sein wird, die Zuschauer wieder zurückzugewinnen. Und da müssen wir dran arbeiten, aber ich bin da zuversichtlich, weil eigentlich sind wir alle sehr soziale Wesen. Wir finden das ja cool.
Also absolut, diese absolut.
Emotionen bei uns in der Halle, die sind ja überragend und so ein toller Ausgleich und auch ein Ventil für viele Menschen. Und das wird wieder kommen, da bin ich ganz zuversichtlich, da müssen wir dran arbeiten und da freue ich mich schon drauf, wenn es soweit ist.
Das Problem haben wir ja auch nicht wir alleine, da sehen wir ja querbeet auch andere Sportarten in der SAP Arena, die dieselben Probleme haben. Im Hintergrund wird jetzt schon auch an der Dauerkartenkampagne für die neue Saison gearbeitet. Wie bekommt man denn diese Leute zurück? Und vor allen Dingen, was mich ja immer noch interessiert, das ist auch so eine persönliche Meinung. Glaubst du, dass auch erst die Maskenpflicht fallen müsste? Also glaubst du, dass es die Leute hemmt, dass sie da mit der FFP2-Maske sitzen müssen die ganze Zeit über?
Ich bin da so ehrlich gesagt hin und her gerissen. Also ich habe auch jetzt gerade beim letzten Spiel gegen Melsungen das ein oder andere Gespräch geführt, wo ich die andere Meinung eher gehört habe, wo Menschen gesagt haben, sie sind jetzt das erste Mal wieder da und Zuschauer, Fans, die sich aber doch nicht so ganz wohl gefühlt haben, mit so vielen Menschen gleichzeitig wieder in der Halle zu sein.
Ah, okay.
Und ich glaube, dass du die vielleicht dann verkraulen könntest, wenn die Maskenpflicht fallen würde. Auf der anderen Seite gibt's auch ganz viele, die sagen, hey, FFP2-Maske, habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf, das ganze Spiel anzuhaben. Wir müssen einfach weiterhin sehr verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen, so wie wir das von Anfang an getan haben. Wir müssen zeigen, dass wir wieder da sind, also auch im Sinne von Werbung, Außendarstellung und wir müssen sportlich auf dem Feld alles geben. Und diese Packung quasi, dieses Gesamtpaket wird dazu sorgen, dass Schritt für Schritt wir wieder zurückkommen.
Mhm. Wie sind denn die Löwen generell so durch die Pandemie bis jetzt gekommen? Also gerade am Anfang war die Angst ja groß, man könnte nachhaltig einen finanziellen Schaden davontragen. Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht gekommen, oder?
Ja, wir haben das gemeinsam gut geschafft, ne? Aber auch nur gemeinsam. Das konnte man damals noch nicht absehen, wie die Unterstützung sein wird, weil wir einfach für uns alle war das eine neue Situation. Für die Fans war das eine neue Situation, für die Partner, für die Sponsoren und für uns sowieso. Und wir wussten nicht genau, wie unsere Partner und Sponsoren zum Beispiel auch reagieren werden, wenn wir bestimmte Vertragsbestandteile einfach nicht mehr erbringen können, weil keine Leute mehr in der Halle waren. Und das haben wir sehr, sehr gut in verschiedenen Gesprächen, durch Kompensationsleistungen, durch Wohlwollen unserer Partner auch hinbekommen, dass wir da gut durch die Krise gekommen sind. Also es ist immer noch so, dass es jetzt nicht so ist, dass wir uns drauf ausruhen können und alles total entspannt ist. Aber es ist zumindest so, dass niemand groß weggebrochen ist und dass, wenn es einen Wechsel gibt in der Zukunft, dass wir sogar schon einen neuen Partner in der Hinterhand haben, was auch keine Selbstverständlichkeit ist in der aktuellen Zeit. Und das haben wir gut zusammen mit unseren Fans, die auch auf schon bezahlte Ticketerlöse verzichtet haben, die dann zurückzubekommen und uns da unfassbar gut unterstützt haben. Da sind wir immer noch sehr, sehr dankbar dafür. Und so haben wir es gemeinsam geschafft, durch die Krise gut durchzukommen.
Das klingt auf jeden Fall sehr erfreulich, wie ich finde. Kommen wir mal zu was richtig Erfreulichem. Wir hatten in der letzten Folge Daniel Haase da. Unser Nachwuchskoordinator. Klarer Hörtipp übrigens, war eine sehr unterhaltsame Folge. Wir haben uns doch damals, ich erinnere mich da tatsächlich immer wieder mal dran, wenn es um unsere Talente geht, wir haben uns ja damals mal im Business-Bereich darüber unterhalten. Das war nach einem Spiel, wo, glaube ich, der David Moret so brutal abliefert. Wo er einfach mit 17 sein erstes Spiel macht, ich glaube 4 Tore macht, einfach gegen Erlangen war es, glaube ich. Einfach, wie sagt man das? So auch keine Nerven hat, so, ne? Einfach da reingeht, es einfach macht. Und da haben wir beide ja drüber gelacht so ein bisschen, dass wir uns gefragt haben, boah, ist unfassbar, wo wir diese ganzen jungen Leute irgendwie herholen. Wie viel Spaß machen dir diese jungen Löwentalente momentan?
Sehr großen Spaß. Also das macht, das ist ja ein ganz andere Ebene von Arbeit jetzt für mich, ne? Weil wenn du einen etablierten Bundesligaspieler verpflichtest, dann hast du mal ein Gespräch mit dem, der kommt vielleicht auch mal vorbei, aber der Großteil der Verhandlung geht ja über den Berater. Und bei den Junglöwen ist das ja ein ganz anderes Miteinander. Ja, da ist manchmal auch Mama und Papa mit dabei bei den Gesprächen, da nimmt man sich besonders viel Zeit. Und das macht einfach Spaß. Also es ist auch schön, die Jungs zu sehen, wie viele tolle Talente wir da haben. Wir sind sehr, sehr stolz auf die Arbeit, die da bei den Junglöwen gemacht wird und wollen die auch weiter fördern. Und das ist ein Bestandteil bei uns in der Strategie. auch wenn wir uns bewusst sein müssen, und da möchte ich jetzt jedem auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die Rhein-Neckar-Löwen werden nicht komplett aus den Junglöwen bestehen in der natürlich Zukunft. Also dafür haben wir, ich übertreibe jetzt natürlich, aber manchmal kommt mir das so vor, wenn ich dann irgendwie auch in Kronau da bin, dass das die Erwartung schon fast ist. Das wird nie der Fall sein, weil dafür sind unsere Ziele zu hoch und die sollen auch da bleiben. Also wir haben sehr ambitionierte Ziele und an denen wollen wir festhalten. Und es ist aber umso schöner, wenn man es gleichzeitig schafft, auch die Jugend mitzunehmen. Und da muss ich auch keinen Hehl draus machen, wenn ein Philippa Hansu oder ein David Moret, oder ich möchte eigentlich gar keinen Namen nennen, weil dann vergesse ich die Hälfte, aber wenn die ein Tor schießen, dann freuen wir uns natürlich nochmal umso mehr, weil das sind unsere Jungs, die ja von unserer Jugend kommen, die wir schon da mit 16, 17 rumrennen sehen und dann auf einmal schaffen sie es. Und natürlich sind wir dann noch mehr stolz. Aber da muss man auch immer den Ball ein bisschen flach halten und einem bewusst sein, dass wenn es so ein Junge bei uns in den Profikader schafft, dann ist es was ganz Besonderes. Und es wird auch immer was ganz Besonderes sein. Und es wird es auch in dieser Masse nicht geben. Also es wird nicht jetzt 7 Junglöwenspieler geben im Profibereich. Aber trotzdem arbeiten wir da auch im Hintergrund dran, dass wir jetzt auch wie bei Lyon zum Beispiel einen langfristigen Karriereplan machen. Dass wir sagen, okay, im Moment ist die Konstellation bei uns so, dass er in der nächsten Saison wahrscheinlich nicht genug Spielzeit bei uns bekommen würde. Und deswegen wird er ausgeliehen oder bekommt ein Zweitspielrecht bei den Eulen Ludwigshafen, weil die genau im Moment ihm das geben können. Oh. Und er in Mannheim wohnt, also auch von der räumlichen Distanz ist das gut machbar, dass wir uns da detailliert Gedanken machen, wie ein langfristiger Karriereplan für die Jungs aussieht, bei denen wir das Potenzial sehen, dass sie irgendwann auch mal bei uns die Chance haben zu landen.
Das ist ja so ein Verein wie die Eulen auch eigentlich groß von Vorteil. Ne? Die sind direkt nebendran, sind ambitioniert in der zweiten Liga. Seid ihr da des Öfteren im Kontakt?
Ja, Lisa und ich sind da schon im Austausch. Bei den Eulen ist natürlich der, in Anführungszeichen, der Nachteil, dass sie natürlich solche ambitionierten Ziele haben, dass sie auch in der ersten Liga spielen wollen. Und wenn, dann kannst du kein Zweitspielrecht mehr machen, dann musst du auf eine Ausleihe gehen. Das haben wir jetzt aber auch geschafft. Also da gibt's auch Mittel und Wege. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das in der Zukunft das ein oder andere Mal noch gemacht wird.
Finde ich auf jeden Fall cool. Ich meine, es ist ja eine schöne oder besondere Situation, dass da zwei so große Clubs da direkt nebeneinander eigentlich sind, dass man nur über die Brücke fahren muss. Ist immer schön gewesen, wenn die Derbys wirklich direkt mit der Straßenbahn die Fans rübergefahren sind. Aber ist auch schon wieder Jahre her, ne? Das ist auch alles so ein Ding, wo wir uns erst mal dran gewöhnen müssen. Ich hoffe ja, dass die nächste Saison wirklich komplett entspannt wieder wird. Dass wir eine gute Jugendarbeit haben, das wissen wir ja schon seit Jahren, weil die ja auch immer wieder in den großen Duellen meist mit Berlin, also ich glaube nach Berlin und den Löwen kommt dann auch erstmal lange nichts in Deutschland. Hinweis an euch da draußen, wenn ihr uns zuhört, die U17 und die U19, haben wir ja auch letzte Woche schon mal gesagt, steigen jetzt in die Playoff-Runde um die deutsche Meisterschaft ein. Schaut doch gerne einfach mal vorbei in den Hallen. Nach Kronau und nach Östringen könnt ihr gerne kommen. Das ein oder andere Spiel wird auch auf sportdeutschland.tv übertragen, denn unsere Junglöwen freuen sich über jede Unterstützung. Und der Daniel Hase hat ja letzte Woche auch gesagt, die Halle ist da auch echt immer voll. Die Stimmung ist da ziemlich geil. Also ja, kommt da gerne mal vorbei. Würden wir uns sehr drüber freuen.
Hab ihn auch gerade getroffen. Am Dienstag ist Heimspiel in Kronau.
So.
Ich glaube, der 22. ist es, wenn ich
also da. Das ist ein guter Hinweis. Gut, dass du besser vorbereitet bist auf den Podcast als ich. Vielen Dank. Das war die erste Kategorie. Wir wechseln in die nächste Kategorie.
Löwen privat.
Ja, normalerweise nehmen wir an dieser Stelle unsere Gäste privat unter die Lupe. Mit dir, Jenny, haben wir das schon gemacht. Trotzdem würde mich interessieren, wie du auf diese 2 Jahre Pandemie zurückblickst. Was hast du aus dieser Zeit gelernt über die Löwen, über dich, aber auch generell ja über unsere Gesellschaft?
Schwierige Frage hier. Was haben wir über die Löwen gelernt? Dass, wenn es drauf ankommt, dass wir zusammenhalten, ne? Dass wir eine riesengroße Solidarität erfahren haben durch unsere Partner, Sponsoren, Fans. Aber auch innerhalb des Teams, dass wir es gut geschafft haben, durch diese Krise gemeinsam durchzukommen. Und dass wir auch hier intern in der Geschäftsstelle ein phänomenales Team haben, was wirklich auf ganz hohem Niveau hier agiert und auf das man sich einfach sehr verlassen kann. Das habe ich persönlich für mich mitgenommen, dass es dieses Team mir unheimlich viel Kraft gibt und da auch in der Zeit gegeben hat und ich mich da sehr wohlfühle und sehr großes Vertrauen da herrscht. Das habe ich für mich so mitgenommen. In der Gesellschaft ja, hat einiges mit uns gemacht. Ich glaube, das wird auch schon nachspüren und wir werden auch diese Distanz, die wir da aufgebaut haben, das wird auch ein Weilchen dauern. Wobei man ja auch schon sieht, wenn man mal privat unterwegs ist und das eine oder andere Fest da ist, das geht ja auch schnell wieder in die andere Richtung. Also, ja,
das ist man schon auch gewohnt als Tiere, glaube ich. Genau. Ne? Wie du schon gesagt hast, der Mensch ist da schon eher sozial eingestellt, der will das ja.
Genau, und das ist ja auch schön so, ne? Dass wir in der Gemeinschaft, dass es dann wieder aufblüht und so. Aber ich glaube schon, dass, oder gerade die Folgen, die da draus entstehen, dass wir noch eine Zeit lang daran zu knabbern haben. Also auch gesellschaftlich, wenn man so liest, was Kinder mitmachen mussten und gerade wenn man aus vielleicht etwas sozial schwierigen Teilen der Gesellschaft eher kommt, dass das dann auch viel mit Kindern mitgemacht hat, ne? Und ich glaube, dass die Folgen, die von Corona kommen, dass wir mit denen noch jahrelang zu tun haben werden, leider. Und das ist schon echt schlimm und beängstigend, finde ich.
Das glaube ich ehrlicherweise auch. Also man kann festhalten, die Handballgemeinschaft hält zusammen, Solidarität wird tatsächlich gelebt, kann uns aber auch dann Mut für die Zukunft machen, oder?
Ja, finde ich auch. Also auch dieser Austausch, den es da gibt, oder damals haben wir ja Teamsport Baden-Württemberg zum Beispiel gegründet, der Austausch mit den Basketballern, mit den Adlern, mit den Volleyballern, das war eine Riesenbereicherung. Also wir haben da uns total offen, freundschaftlich, kollegial ausgetauscht, wobei wir eigentlich ja Konkurrenten sind. Also wir konkurrieren um die gleiche Zuschauergruppe, wir haben ähnliche Problemfelder und da haben wir uns aber trotzdem sehr eng ausgetauscht und dieser Austausch ist auch nach wie vor da. Also das ist echt, das ist eines der positiven Dinge von Corona.
Sprechen wir mal über die Schattenseiten. Also ich persönlich, das ist wirklich eine sehr persönliche Meinung, ich glaube ja, wenn es Social Media, wobei Social in dem Fall tatsächlich in Anführungsstriche gehört in meinen Augen, wenn es das nicht gäbe, wäre das mit der Pandemie, glaube ich, nur halb so schlimm gewesen in der Gesellschaft. Ich glaube wirklich, dass gerade Facebook, Co., jeder kann seine Meinung ungefiltert rauslassen, kann seinen Frust da reinhauen und macht sich auch keinen Kopf, wie das bei jemand anderem ankommt. Ich glaube, ohne Social Media wäre die Pandemie entspannter verlaufen im Miteinander.
Meinst du in der Gesellschaft oder im Sport?
Nee, in der Gesellschaft insgesamt. Ich glaube, dass Social Media ein Brandbeschleuniger war für die Probleme, die unsere Gesellschaft jetzt hat. Speziell mit den Diskussionen um, bin ich jetzt geimpft, bin ich nicht geimpft, will ich mich impfen lassen, will ich, dass sich niemand impfen lässt, will ich meine kruden Verschwörungstheorien im Netz verbreiten, will ich auch tatsächlich immer noch erzählen, dass es die Pandemie ja gar nicht gibt und dass das alles geplant ist und Bill Gates gibt uns Chips. Ich warte heute noch auf meinen. Also vielleicht kann man dann damit bezahlen oder was, keine Ahnung. Aber wir haben diese Schattenseiten ja auch so ein bisschen erlebt, weil wir gerade auch sportlichen Problem einfach haben, in einer Problemsaison sind. Andi Schmid sprach ja von den Rambos, die da unterwegs sind. Wie konsumierst du insgesamt Social Media? Bist du da sehr aktiv?
Sehr aktiv in dem Sinne, dass ich sehr viel selbst poste nicht. Da bin ich sehr zurückhaltend. Das eine oder andere schon, aber sehr zurückhaltend. Ich lese relativ viel und beschäftigt mich schon. Also es ist schon so, dass ich mich auch manchmal frage, was möchte man damit bezwecken? Oh. Also wenn man jetzt glaubt, wenn man ein Fan ist, ein Sympathisant ist und dann teilweise auch sehr persönliche Dinge über Spieler, über Funktionäre, über Trainer, über wen auch immer schreibt, ob man wirklich glaubt, man kann das dadurch verbessern. Oh. Also das ist ja... Also wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann macht sie das bestimmt nicht mit Absicht. Und wenn ich dann noch draufhaue und das, natürlich kann man seine Kritik äußern und natürlich ist ein Fan dann auch verärgert über die Situation oder wenn man das Gefühl hat, es wird nicht alles gegeben, dann kann man das ja auch äußern. Da, also um Gottes Willen, Meinungsfreiheit ist ja da wichtig. Aber die Art und Weise ist schon ab und zu sehr fragwürdig, finde ich. Also da... Ich finde, wir haben eine Fanbasis, die sehr, sehr human ist. Ja. Wenn man gerade vergleicht zu anderen Sportarten oder auch zu anderen Clubs, dann können wir da sehr stolz sein auf das, was wir da haben. Aber es gibt doch den einen oder anderen Ausreißer, wo ich mich einfach frage, was möchte man damit bezwecken? Ne? Ist es einfach Dampf ablassen und man denkt, das liest sowieso keiner oder... was ist es dann?
Mir hat persönlich ein bisschen wehgetan, dass es halt ausgerechnet Andi in dem Fall dann getroffen hatte. Dass ausgerechnet Andi diese Kommentare abbekommt, Weil wir ihm einfach so viel zu verdanken haben. Und weil auch diese Leute, wenn ich tippen müsste, sind das ja dieselben Leute, die vor 5 Jahren im Andy Schmid-Trikot vor der Bühne gefühlt gekniet haben.
Ja. Und ich wette mit dir, wenn derjenige direkt vor einem Andi stehen würde, würde niemals den Mund aufmachen.
Never.
Und das ist das Problem bei der Social Media, dass dann da auf einmal, da liegt man auf der Couch und ist in Rage und drückt dann direkt auf Senden. Und das ist einfach, sollte man vielleicht erstmal überlegen, bevor man den Sende-Button drückt.
Ich weiß nicht, ob dieser Zug leider abgefahren ist. Ne? Also ich glaube, dieses Social-Media-Rad lässt sich nicht nochmal wieder zurückdrehen. Das ist, wie es ist. Deswegen, also ich lese es nicht mehr, bin ich ehrlich. Es gibt dann so zwischendurch Momente, wo ich mir dann mal denke, na komm, jetzt sitzt, wie du sagst, ne, sitzt du mal auf der Couch, jetzt guckst du mal durch, was die Fans so schreiben. Ich gewöhne es mir dann aber ganz oft wieder ab, weil ich mir dann so denke, so boah, nee, also wirklich nicht.
Ja, das stimmt. Es habe ich auch schon reduziert.
Weil ich mir dann...
Bringt dich auch nicht weiter.
Nein. Ich ganz oft sitze ich dann und denke mir so, boah, jetzt schreibe ich da mal was zu. Und dann denke ich mir auch wieder so, nee, wenn du denen jetzt das Gefühl gibst, dass dich das interessiert, was die da absondern, dann ist es auch wieder schlecht, weil es gibt wirklich einige, die sich zur Aufgabe gemacht haben, einfach alles negativ und immer nur noch weiter runter. Und das ist eigentlich schade, weil man sollte ja eigentlich denken, wenn es Löwenfans sind, dass die ja auch ein Interesse daran haben, dass es bei uns wieder ruhiger zugeht.
Ja, genau.
Ich fand es auch gut, dass Andi mal was dazu gesagt hat.
Ja, fand ich auch gut.
Das war so ein Sehr Ding. Er hat ja auch viel, viel Zuspruch bekommen. Nicht nur von den Löwen, sondern auch von anderen Clubs, von anderen Profis in der Liga. Das war schon relativ spannend. Ein anderer Punkt ist die Zusammenarbeit mit der Presse. Da gab es ja zuletzt auch einen Artikel, der uns alle ein wenig auf Puls gebracht hat. Da wurde durch eine künstliche Gegenüberstellung, kann man sagen, behauptet, Fanclubs und Verein hätten einen Konflikt gehabt über die Ehrung von Alexander Pettersson. Hat mich ein bisschen überrascht, ehrlicherweise, weil weder die Fanclubs noch der Verein wurden über irgendeine Gegenüberstellung informiert, beziehungsweise gefragt irgendwie, ob es diesen Konflikt überhaupt gibt. Ich habe auch keinen Konflikt gesehen und mitbekommen und bin ja auch relativ nah dran an allen Beteiligten. Wie sehr ärgert dich dann sowas, wenn du da auf einmal Dinge in der Zeitung liest, wo du dich selber kurz fragst,
Ja, ärgert mich schon. Und vor allem ist es ja so, dass es eigentlich mit fast allen Zeitungen gut funktioniert, da die Zusammenarbeit. Und dass man gewisse Dinge, da stand ja auch schon in der Vergangenheit, da standen Dinge, vertrauliche Dinge drin, wo definitiv bei den Gesprächen nur 2 Personen anwesend waren, weil ich war eine davon. Und meine Meinung dazu wurde nicht befragt. Also wenn ich dann in meiner Anrufliste im Handy nochmal geschaut hat und dann 3 Monate lang kein Kontakt zu der Zeitung da war, dann enttäuscht mich das einfach, weil ich finde, es gibt eine gewisse journalistische Sorgfaltspflicht, die dazu da ist, dass auch beide Seiten einfach befragt werden. Und wenn dann geschrieben wird, hey, das, was die Kettemann da macht, das ist Mist, dann ist das vollkommen für mich in Ordnung, weil die aktuelle Situation, unsere sportliche Situation, wir stehen weit hinter unseren Erwartungen. Also da muss man auch nicht um einen heißen Brei herumreden, das ist einfach so und wir müssen da wieder besser werden. Das ist uns allen vollkommen bewusst und dann kann man auch als Zeitung natürlich kritisch über uns schreiben. Das ist selbstverständlich. Also dass man jetzt alles schön redet, das erwartet keiner. Aber ich finde schon, dass die verschiedenen Parteien zumindest befragt werden müssen. Und das ist meine ganz klare Erwartung. Die habe ich auch in Einzelgesprächen kundgetan und hoffe, dass wir das irgendwann wieder besser hinbekommen. Und weil im Endeffekt ist es ja auch ein Miteinander. Also im Endeffekt ist es ja auch ein Geben und Nehmen. Und eigentlich bringt es niemandem was, wenn da die Löwen in Grund und Boden geschrieben werden. Ja?
Was ich dir sehr hoch anrechne, Jenny, ist immer, dass du da diplomatisch bleibst.
Ist ja mein Job.
Ich verstehe ja, was du sagst. Nur, also ganz oft ist es ja nun mal so, dass ich dann ja auch ein bisschen was mitbekomme, dass ich die andere Seite sehe, weiß, dass es diese andere Seite gibt, speziell wenn Spieler gehen wollen. Und ich dann aber in der betreffenden Zeitung Ich habe ja auch jetzt ein, zweimal auf die Finger bekommen von Leuten, von Mitarbeitern dieser Zeitung, weil ich ja hier im Podcast schon des Öfteren meine Meinung darüber gesagt habe, dass da teilweise in meinen Augen fiktive Geschichten einfach geschrieben werden oder Dinge, die eigentlich gar nicht in die Zeitung gehören. Aber es nervt mich dann schon sehr, wenn ich weiß, das ist so nicht gelaufen. Und ich denke mir dann jedes Mal so, boah, ey, jetzt muss man doch auch mal von Löwenseite sagen so, ey, das war so jetzt nicht. Ich bewundere dich dafür, dass du das um des lieben Friedens willen quasi nicht tust, weil wir uns das vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also
du weißt, du glaubst gar nicht, wie sehr es mir auf der Zunge als brennt und ich es am liebsten einfach raushauen würde und genau sagen würde, wisst ihr eigentlich, was da abgegangen ist? Wisst ihr eigentlich, was zum Beispiel, also jetzt gar nicht mal was in der früheren Vergangenheit, aber es ist schon länger zurück, was der Berater für ein horrendes Gehalt eigentlich gefordert hat, was jenseits von Gut und Böse ist, wo kein Mensch, der das große Ganze der Löwen im Blick hat, sagen könnte, okay, die Vertragsverlängerung sollte so stattfinden. Also jeder würde es verstehen. Oh. Und es brennt mir manchmal so, also unter den Nägeln heißt es,
ja.
Das dann rauszuhauen und zu sagen. Aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass es im Sinne der Löwen wäre, sich öffentlich mit einem Spieler anzulegen.
Ja.
Und deswegen...
Sag ja, das ist, bewundere
ich
sehr.
Halte ich dann die Füße still und halte im Endeffekt ja meinen Kopf dafür hin, weil die Öffentlichkeit oder teilweise ja der ein oder andere denkt, sag mal, das, was die Kettemann da macht oder jetzt hat derjenige Stress mit der Kettemann und deswegen bleibt er nicht. Das fällt mir schon auch schwer, weil ich da das Gefühl habe, das ist einfach nicht gerecht.
Mhm.
Aber ich glaube, im Sinne der Löwen ist es die beste Lösung, weil es bringt nichts. Ich möchte auch nicht diese Geschichten auf irgendwelchen Portalen, dann über die Löwen und dann halte ich meinen Mund und dann ist gut so und dann ist es in der Woche wieder vergessen.
Ja, ich sag ja, ich ziehe da meinen Hut vor. Ich weiß nicht genau, ich meine, du kennst mich jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ich bin da ja eher emotional veranlagt, ob ich da jedes Mal, also ich glaube, ich würde mich nicht als Pressesprecher für diesen Club eignen. Da würden wir noch ganz andere Sachen in der Zeitung stehen,
könnte ich
mir vorstellen.
Zumindest ein bisschen emotionaler werden.
Ja. Dann werden die Berichte größer in der Zeitung. Wäre dann, glaube ich, so.
Vielleicht.
Also auf jeden Fall, eins ist mir halt echt mal wichtig, liebe Löwenfans, wenn ihr mal wieder einen Zeitungsbericht lest, in dem ihr euch denkt, boah, wie können die nur? Und ich kann jetzt ja nur auf so eine aktuelle Geschichte so unauffällig verweisen, die es zuletzt gegeben hat. Glaubt doch bitte einfach nicht immer nur diese eine Seite. Macht euch einfach mal Gedanken darüber, dass auch wir hier bei den Löwen, du, Jenny, auch alle anderen handelnden Personen natürlich genau abwägen, alle Seiten, alle Meinungen. Und eins ist mir halt super wichtig, Spieler sind nicht immer alle Engel. Wenn sie gehen, nicht. Und wenn sie gehen wollen, nicht. Und wenn sie schon vor längerer Zeit gehen wollten, nicht. Und da findet dann auch nicht unbedingt jeder Spieler immer die richtigen Worte, den richtigen Ton. Und bevor ihr euch darüber aufregt, was irgendwer hier im Verein schon wieder alles verkehrt gemacht hat, denkt einfach mal für eine halbe Sekunde darüber nach, dass es da vielleicht auch andere Punkte gegeben haben könnte, die zu einem Standpunkt geführt haben. Weil am Ende des Tages war, also soweit wie ich das ja mitbekommen habe, wir haben ja, wenn man jetzt mal kurz bei diesem Beispiel Alexander Pettersson bleibt, wir haben ja nie im Vorfeld bestätigt, dass jemand ein Banner oder eine Verabschiedung oder irgendwas bekommt. Das war immer eine Überraschung für den Spieler an dem Tag und es war doch nie so, dass wir das vorher großartig mit irgendwelchen Pressemeldungen oder Bestätigungen veröffentlicht haben.
Also,
oder
ja,
das
ist
verkehrt?
Generell was, was in einer kleinen Gruppe hier intern in der Geschäftsstelle besprochen wird und vorbereitet wird. Und auch bei Lexi stand es fest, dass dieser Moment kommen wird. Der Banner wurde produziert. Der Zeitpunkt wurde diskutiert intern. Wir haben überlegt, weil Lexi hatte zum Beispiel noch ein Abschiedsspiel in seinem ursprünglichen Vertrag, was wir überlegt haben, das noch hinten dran zu hängen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt, als wir diese Diskussion hatten, auch nicht, dass Lexi aufhört nach der Saison. Also das war dann auch erst kurzfristige Info, die zu uns kam, die natürlich auch das nochmal neu bewerten ließ. Und Ja, und das ist ein Thema, das wird in einer kleinen Runde, wie gesagt, besprochen und das wird niemals vorab an irgendeine Zeitung gegeben, noch wird es vorab an den Spieler gegeben oder auch an Fans. Das soll einfach nur was ganz, ganz Besonderes sein und es soll immer eine Überraschung sein. Und ich glaube, das ist uns, durch die Rührung und so und der Moment war ja dann auch ein sehr, sehr schöner. Und eigentlich ist es schade, dass so ein Moment im Vorfeld zerredet wird, weil es eigentlich was ganz, ganz Besonderes ist.
Ja, es führt vor allen Dingen auch zu Situationen, wo man dann, also zum Beispiel Rodion Guardiola, da haben wir es dann ja sofort quasi gemacht. Da waren aber keine Zuschauer in der Halle. Natürlich wäre es grundsätzlich viel schöner gewesen, man hätte einfach gewartet. Aber es will ja auch niemand dann jetzt darüber nachdenken, was dann in Zeitungen gestanden hätte. Genau. Und liebe Löwenfans, lasst euch einfach nicht irgendwie vor von Karren spannen, vor allen Dingen nicht von irgendwelchen Zeitungen, die dann der Meinung sind, also was Fans hätten Druck gemacht und sowas. Also ich, als ich das gelesen habe, für mich war es ein neuer Tiefpunkt, ehrlicherweise, in den schreibenden Medien. Und das sage ich an dieser Stelle, auch wenn ich vielleicht beim nächsten Heimspiel wieder Ärger bekomme von irgendwem, das ist mir völlig egal. Es hat Gründe, warum ich gar keine Zeitung mehr lese hier in dieser Region.
Darf ich noch was Diplomatisches sagen?
Vielleicht ist es besser, wenn du noch was mit was Diplomatischem von dir rausgehst aus dem Thema.
Weil mit ganz vielen anderen Zeitungen funktioniert die Zusammenarbeit sehr, sehr gut.
Ja,
wir dürfen nicht nur von dem Negativbeispiel ausgehen. Wir hatten gerade gestern hier ein Hintergrundgespräch mal in der Geschäftsstelle, wo wir unsere Journalisten auch eingeladen haben, gewiss bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert haben, auch gerade damit sie solche Situationen auch manchmal besser verstehen und da ein paar Hintergrundinformationen haben, die man oftmals nicht eins zu eins in die Zeitung schreiben kann. Und deswegen wollte ich da auch nochmal betonen, dass es gibt Konflikte, ja, aber mit ganz vielen anderen funktioniert es gut.
Ja, also ich glaube, dass diejenigen Fans ja auch wissen, über welches Medium wir sprechen. Da werden auch mit Sicherheit nicht alle so sein wie, man darf nie alle über einen Kamm scheren, ne? Der nächste schöne Morgen kommt bestimmt auch wieder. Wir sind momentan ja so ein bisschen auch, muss man sagen, ja, die Prügelknaben, wenn man das so sagen kann, so, ne? Das ist natürlich, also das soll ja auch überhaupt nicht der Eindruck entstehen, dass niemand was Schlechtes über die Löwen schreiben soll. Das ist ja gar nicht der Punkt. Das ist so. Wenn man schlecht dasteht, wie sagt man so schön, wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht mehr zu sorgen. Wie kommen wir denn aus dieser Situation wieder raus? Wir hatten natürlich jetzt so ein bisschen, ja, Skandal ist übertrieben, aber du weißt, wie ich es meine, ne? Story, 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 ne? Palle, Pettersson, was weiß ich, was alles da stand. Wie kommen wir da jetzt wieder raus? Weil aufs Sportliche kann man sich ja jetzt insofern nicht verlassen. Man weiß jetzt nicht, ob wir jetzt 5-mal hintereinander gewinnen. Das ist im Sport nun mal so. Wie kommen wir da wieder raus aus dieser Situation?
Also generell ist es für uns sehr wichtig, dass wir aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Also da gibt's immer noch sowohl, also in sämtlichen Gruppen innerhalb der Mannschaft, es gibt innerhalb der Sponsoren, innerhalb der Fans, gibt's immer noch diese Vergleiche. Also wir wollen nicht die Meistermannschaft von 2016 nachbauen zum Beispiel, sondern wir müssen in die Zukunft gucken und wir haben die besten Voraussetzungen überhaupt. Also wir haben die beste Halle wahrscheinlich in ganz Deutschland, was Handball angeht. Wir haben ein sehr stabiles, sehr, sehr gutes Partnernetzwerk. Wir haben sehr, sehr treue Fans bei uns, die uns jetzt auch in dieser schwierigen Zeit immer die Stange gehalten haben. Wir haben eine sehr zukunftsweisende Mannschaft zusammengestellt, jetzt gerade mit den jüngsten Transfers noch für die nächste Saison. Und wir haben Spieler, die in der Lage sind, hier eine neue Ära einzuleiten und die es auch verdient haben, diesen Platz zu bekommen. Also wenn ich da einen Philipp sehe, wenn ich einen Juri sehe, einen Lukas Nilsson sehe, wenn ich Niklas Kirkelöcke sehe jetzt gerade oder viele andere auch, die haben es verdient, diesen Weg jetzt mit uns eine neue Geschichte zu schreiben und nicht eine alte nachzubauen oder so, sondern jetzt in die Zukunft zu schauen und mit unserer Infrastruktur, die wir hier haben, mit dem Potenzial, was wir hier im Verein haben, gemeinsam mit den Fans nach vorne zu schauen und dann auch wieder optimistisch zu sein. Und da bin ich total zuversichtlich, dass das auch mit einem Sebastian Hinze und auch da, mir ist bewusst, es ist nicht nur, wir müssen nicht einen Sebastian Hinze holen, danach ist die Welt komplett wieder in Ordnung. Das ist viel, ganz harte Arbeit und da sind wir mittendrin. Und den Weg müssen wir weitergehen und den müssen wir gemeinsam weitergehen. Und dann schaffen wir das auch wieder, da oben irgendwann zu stehen. Und das bedeutet aber nicht, dass wir nächste Saison Deutscher Meister werden. Natürlich werden wir das nicht werden. Also Natürlich ist es ein langfristiger Plan, aber in den nächsten 5 Jahren ist es schon unser Plan, wieder ganz oben wieder mit anzugreifen und da ein Wörtchen mitzureden. Und das finde ich auch, dass es ein realistisches Ziel ist. Aber wie gesagt, da muss man jetzt auch mal alles auf Null drehen und dann nach vorne schauen.
Und dafür vor allen Dingen alle an einem Strang ziehen. Fans wie Spieler, wie drumherum.
Genau.
Wie ist denn die sportliche Strategie in den nächsten Jahren? Kannst du uns da was zu sagen? Wie wollen wir uns da aufstellen, auch vielleicht für die kommende Saison? Ist da noch irgendwo was geplant?
Ja, also generell werden wir da auch nochmal, wenn Sebastian Hinze da ist, dann auch eine große Pressekonferenz geben und er wird seine sportliche Idee dann auch mal im breiteren Publikum teilen, weil das ist schon ein neuer Weg für uns und das wird ein junger, frischer Handball werden. Soll ein flexibler Handball werden, ganz wichtig. Also das hat man jetzt ja auch in der Kaderzusammenstellung schon gesehen, dass wir sehr großen Fokus darauf haben, dass wir weniger Angriff-Abwehrwechsel haben, dass wir Spieler verpflichten, die noch nicht ganz Weltklasse-Niveau sind, die aber sich auf diesem Weg befinden und die Weltklasse-Niveau werden können und mit denen wir gemeinsam diesen Weg gehen. Und wir müssen in diesem Scouting-Prozess ganz besonders aufmerksam sein und die Spieler in einem richtigen Moment mit einem Vertrag ausstatten, sage ich jetzt mal. Also ich bin davon überzeugt, dass zum Beispiel jetzt ohne die anderen, also ich will jetzt niemanden da, aber ich nehme jetzt mal einfach mal Niklas Kirkelöcke. Der hat das Potenzial, zu einem absoluten Weltklasse-Spieler zu werden. Und der hat sich jetzt auch in einer Zeit, wo es ganz und gar nicht klar war, ob er bei den Löwen europäisch spielt, ja oder nein. Aber der hat sich für die Löwen entschieden. Und das sind solche Spieler, auf die müssen wir setzen, weil die wollen wirklich bei uns sein. Die haben das Potenzial, sich da in die Richtung weiterzuentwickeln. Und wir haben auch mit einem Sebastian Hinze einen Trainer, der es bewiesen hat, solche Spieler weiterzuentwickeln. Max Dari, nur mal ein Beispiel zu nennen, der sich auch unter ihm dahin entwickelt hat, um absolutes Top-Niveau zu spielen. Und da haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, in diesem Prozess besser zu werden. Da sind wir auch, wie gesagt, mittendrin, in der Zukunft besser zu machen, beziehungsweise haben wir auch schon jetzt mit den jüngsten Verpflichtungen gezeigt. Und den Weg wollen wir weitergehen. Noch ein Punkt, wir wollen uns auch im sportlichen Bereich auch noch ein bisschen breiter aufstellen. Wir haben unser Athletiktrainer wird in der nächsten Saison komplett bei uns sein, der mehr im athletischen Bereich dann machen kann, der aber auch das Teammanagement mit übernimmt. Wir haben eine Sportpsychologin, die mittlerweile sehr viel an unserer Seite ist. Wir sind gerade in verschiedenen Gesprächen. Wir möchten einen Torwarttrainer hauptamtlich auch bei uns haben, weil wir gesagt haben, dass es insbesondere, wenn du Spieler hast wie Joel, wie David Späth, die müssen wir optimal auf dem Weg hin mitnehmen und die müssen die optimale Voraussetzung bei uns finden, um sich eben auf Top-Niveau zu entwickeln. Und das sind so Dinge, die wir gerade angegangen sind oder die wir in diesem Jahr aufgebaut haben oder neues Scouting haben wir jetzt auch gerade aufgebaut. Das sind so die Rädchen, die wir im Hintergrund drehen, um da in Zukunft besser zu werden.
Welche Rolle werden dabei Olli Rogisch und Klaus Gärtner spielen? Das wird ja auch ständig nachgefragt von Fans und Co. Über die beiden wurde da viel spekuliert. Welche Rolle spielen die beiden?
Ja, also Olli ist nach wie vor in dem sportlichen Team mit dabei, hat aber auch maßgeblich auch andere Aufgaben übernommen im Vertriebsbereich. Also das ist auch der Grund, weshalb er eben auch nicht mehr auf der Bank sitzt, weshalb er in der SAP-Arena vielleicht in dem Bereich nicht mehr so präsent ist, weil er eben oben im VIP-Bereich ist, weil er die Gäste begrüßt, weil er in den Logen dabei ist, der uns jetzt auch sehr viel bei der Akquise geholfen hat, der ein unfassbar gutes Netzwerk hat, der einfach auch bei den Sponsoren sehr beliebt ist, der das sehr gut macht und mit dem wir da auch uns auf dem Bereich nochmal ein Stück weiterentwickelt haben jetzt in dem letzten Jahr. Klaus Gärtner ist im Moment im Hintergrund aktiv. Er bereitet die Videos für Lupo vor. Er ist jetzt gerade dabei, das Scouting-System neu aufzustellen, auch in Absprache natürlich mit einem Sebastian Hinze für die Zukunft. Er ist dabei, wir überlegen gerade oder arbeiten, sind da aber noch in den Anfängen gerade, ein Konzept, wie die Verzahnung Junglöwen, Profibereich, wie das besser werden kann, wie man da ein Konzept nochmal neu aufstellt. Das sind so Dinge, die Klaus im Hintergrund macht gerade. Und dann wird dann, so wie es ganz normal kommuniziert wurde, ganz normal wieder als Co-Trainer tätig sein mit Sebastian Hinze zusammen.
Also ich freue mich sehr auf die kommende Saison. Klar, auch wenn wir noch mitten in einer Saison sind, glaube ich, wäre es jetzt gelogen, wenn ich nicht sagen würde, wir sind alle, glaube ich, ein bisschen froh, wenn diese Saison dann auch irgendwann mal rum ist, weil schon viel passiert ist, das muss man schon so sagen. Aber eins ist ja auch klar, wenn diese Saison vorbei ist, dann schließt sich ein Kapitel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das, glaube ich, mit das Wichtigste war so. Also ein zentraler Spieler wird uns verlassen, Andy Schmid. Ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Das ist aber eine sehr emotionale Geschichte. Sportlich.
Ich habe gerade das Gefühl, dass deine Stimme jetzt schon ein bisschen wackelt.
Boah, also ich sag dir es ehrlich, ich kann mir die Löwen ohne Andy noch nicht so vorstellen. Da geht's auch nicht ums Sportliche. Das ist was ganz anderes erstmal. Aber Andy ist für mich so der Oberlöwe. Also ist einfach so. Andy steht für mich für all diese Erfolge, die wir in den Jahren gefeiert haben. Da ist auch einfach eine persönliche Freundschaft einfach auch entstanden. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich ich habe keine Angst, aber ich habe schon echt viel Respekt vor diesem letzten Spiel gegen den THW. Er wünscht sich ja nichts sehnlicher als eine volle SAP-Arena. Wie siehst du das? Ich meine, klar, du bist nicht das Sozialministerium oder irgendwie, ne? Man weiß es nicht, aber glaubst du, dass die Chance dafür da ist, dass wir am letzten Spieltag gegen den THW eine rappelvolle SAP-Arena wie früher erleben?
Also ich glaube, keiner hätte es so verdient wie Andi. Also erstmal dazu, weil ich glaube, also meine Stimme wird da auch ganz schön wackeln. Das wird schon echt ein schwerer Moment werden. Und ich kann mir die Löwen auch ohne Andi überhaupt nicht vorstellen, weil er viel, viel mehr als nur ein ganz normaler Spieler für uns ist, weil er auch sich ganz viele Gedanken über die Löwen macht, weil er sich viel eingebracht hat immer und einfach ein ganz wichtiger Bestandteil für unseren Club ist, ne? Und deswegen kann man sich gar nicht vorstellen, wie es sein wird ohne ihn. Ich kenne es auch gar nicht ohne ihn, also ich kenne nur mit ihm.
Ja, ich auch.
Deswegen wird es sehr, sehr ungewohnt, aber auch da, wir müssen halt in die Zukunft schauen, ne? Wir müssen schauen, und auch dieser Schritt wird wieder eine Chance geben, einem anderen Spieler noch mehr Raum zu geben und aufzublühen vielleicht, ne? Also so schwer dieser Abschied wird, diese Veränderungen birken auch immer eine Chance, wieder was Positives draus zu ziehen. Und in Bezug auf Zuschauer in der Halle, also wir haben gerade jetzt vorgestern mit dem Sozialministerium ein Gespräch gehabt und es ist wohl so, dass die Obergrenze sogar fallen wird. Also wir sind ja im Moment aber schon bei 9.000, die wir zulassen dürften im Moment an Zuschauern. Und das bedeutet, dass wir bis dahin, Stand heute, wenn alles so bleibt, sogar 13.200 Zuschauer empfangen dürften. Aber aufgrund der Situation, die wir jetzt gerade besprochen haben, wird es natürlich schwierig, diese Zahl zu erreichen. Aber wir werden alles dafür tun. Also es ist ein sehr attraktiver Gegner, es wird sehr viele Emotionen geben. Gegen den THW Kiel ist natürlich auch ein interessantes Spiel, deswegen sichert euch mal die Tickets und schaut auf die Homepage.
Absolut.
Tickets kann man noch nicht kaufen, aber der Termin steht eigentlich schon fest, aber wir dürfen noch gar nicht in den Verkauf, weil es noch nicht offiziell terminiert ist, aber merkt euch schon mal, ich gucke auf meinen Kalender, den 8. Juni vor, da wird das Spiel voraussichtlich stattfinden, weil wir da auch gar keinen anderen Termin in der SAP Arena haben. Und wir freuen uns über jeden und das hat Andi mehr als jeder andere verdient, dass da die Halle dementsprechend gefüllt sein wird.
Ja, wir können ja noch nicht mal mehr versprechen, dass es da um die deutsche Meisterschaft geht, ne? Weil ja, da ist Magdeburg dieses Jahr schon, muss man sagen, andere Sphäre gerade, auch als der THW Kiel. Deshalb, ob das so eng wird wie beim letzten Heimspiel in der letzten Saison, wo es ja wirklich bei uns in der Halle um die deutsche Meisterschaft ging und es dann um ein Tor in der letzten Sekunde ging, das kann man jetzt so nicht versprechen. Aber trotzdem, klar, der THW Kiel kommt. Das
könnte schon sein, du musst den Spannungsbogen schon aufrechterhalten.
Ja, das wird voll spannend.
Ja.
Okay. Ja, es ist schon, also da spricht schon echt auch viel Respekt mit. Was Magdeburg da gerade macht, ist schon,
Wahnsinn, ne?
Schon
das stimmt.
Absoluter Wahnsinn, muss man schon so sagen.
Ja.
Einer, der die Lücke mitschließen soll, ist Juri Knorr. Welchen Eindruck hast du? Ist er mittlerweile ganz angekommen bei uns? Weil sportlich, finde ich, entwickelt er sich gerade extrem zum Guten. Hat natürlich auch gerade eine Phase hinter sich, wo er sich auch viel um andere Dinge wie Presse und Co. kümmern musste.
Stimmt. Ich habe da ein gutes Gefühl. Also Juri ist jemand, der sich viele Gedanken macht, der ja ähnlich wie Andi ja sich, also deswegen die Position scheint irgendwie für Menschen, da also haben wir einige Spieler, die sich einfach viele Gedanken machen, auch abseits des Handballs. Und im Moment gefällt mir das sehr gut, was ich da sehe. Er hat auch echt Fortschritte gemacht, hat viel auch mit Lupo gesprochen und ja, nimmt das im Moment alles mit und macht Spaß, ihm zuzuschauen.
Ich fand vor allen Dingen jetzt gegen Melsung richtig stark. In Minden war er ja auch schon gut drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Das gehört wahrscheinlich dazu, wenn man so ein Stratege ist. Und das sind die beiden ja nun mal. Ich glaube, dann hat man auch einfach den Kopf immer irgendwie voll.
Aber auch da muss man immer gucken, er ist 21, ne?
Ja, das vergisst
also,
man immer, ne?
Ja, man ist vergisst es extrem in der Bewertung. Und wir müssen aufhören, da diesen Druck so arg aufzubauen. Und es muss niemand in die Fußstapfen von einem Andi Schmid treten. Das wird er nicht schaffen können. Und das, diesen Rucksack sollte man ihm auch nicht auferlegen. Er wird eine neue Geschichte mit uns schreiben. Und das ist umso schöner. Und das ist das ist das, worauf es ankommt jetzt.
Das denke ich auch. Das ist ein gutes Schlusswort für diese Kategorie. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich mit der letzten Kategorie dabei.
Löwen in freier Wildbahn.
An dieser Stelle unterhalten wir uns mit unseren Gästen ja über Themen, zu denen sie eine starke Meinung haben. Jenny, du bist äußerst aktiv in Sachen Vernetzung. Ich denke da jetzt an Teamsport BW, haben wir ja gerade mal auch ganz kurz mal angeschnitten, das Thema. Da haben sich mehrere Profiklubs aus Baden-Württemberg zusammengefunden und gemeinsam eine Strategie und Projekte auf den Weg gebracht. Abseits von König Fußball, muss man ja schon immer auch sagen, überschattet ja auch einfach viel der Fußball, nimmt viel Ressourcen weg. Du pflegst mittlerweile enge Kontakte zur Landespolitik. Wie ist dein Eindruck? Kann man sich als Vertreterin eines Nicht-Fußballclubs mittlerweile auch ordentliches Gehör verschaffen?
Ja, diese Initiative Teamsport Baden-Württemberg hat ja gezeigt, dass es sehr, sehr wichtig ist, da mit einer Stimme Richtung Politik zu sprechen. Wobei ich auch sagen muss, dass ich den Vorsitz mittlerweile an Wolfgang Strobel abgegeben hat von Balingen, weil ich ja dann in der Zwischenzeit auch ins Präsidium gewählt wurde und im Forum Club Handball noch auf internationaler Ebene ein Amt angenommen habe und dann für mich gesagt habe, wow, irgendwie wird's gerade zu viel Ämterhäufung. Und deswegen habe ich mich bei Teamsport Baden-Württemberg ein bisschen zurückgezogen, bin aber immer noch in einem Ausschuss mit dabei, mit den Kollegen da im Austausch. Aber die Hauptarbeit, ich möchte nämlich nicht die Lorbeeren eines anderen ernten, macht da der Wolfgang Strobel, macht er auch sehr, sehr gut. Und der Austausch ist sehr wichtig und da haben die anderen Sportarten auch jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass es einfach wichtig ist, diese Lobbyarbeit zu machen und da die Kontakte zu pflegen, auch mal jemanden zum Spiel einzuladen. Das macht der Fußball unfassbar gut und wir können uns da noch eine Scheibe davon abschneiden und müssen da immer noch weiter dran arbeiten und besser werden, aber ist gut, dass wir das weiter so machen.
Ja, wie wir das ja jetzt aus mehreren Durchsuchungen und Co. Wissen wir, dass der Fußball schon seit Jahren wusste, wie man seinen Leuten ein bisschen was zukommen lassen kann, was vielleicht zu etwas mehr Wohlwollen geführt hat. Aber das ist ja genau das, was wir ja selbstverständlich nicht wollen. Wie stelle ich mir das denn vor, so ein Kontakt gegenüber dem Sozialministerium, jetzt, wenn es jetzt zum Beispiel um Corona geht? Ist das auf Augenhöhe oder ist das schon eher so, dass ihr euch dann quasi die Entscheidungen da abholt?
Sowohl als auch. Es kommt immer darauf an, mit welchen Ministerien man spricht und mit welchen Menschen man spricht und wie sportaffin die sind, um auch. Also wir hatten schon Gespräche, da mussten wir erstmal erklären, wo die SAP-Arena ist und wie viele Zuschauer da reinkommen und so weiter. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also das sind Menschen, die sich in der Politik engagieren, die müssen auch nicht unbedingt wissen, wie ein Handballspiel funktioniert. Sie waren aber immer offen, diese Gespräche zu führen. Und das war das Wichtige. Und das hat gut funktioniert. Und da sind wir im Austausch. Also wie muss man sich das vorstellen? Vor Corona noch persönlich und dann während Corona in Videokonferenzen. Ganz normal. Ich weiß nicht genau, was du noch hören möchtest.
Ich finde sowas immer echt spannend. So. Also ich würde ja so gerne mal einfach wie in so einer Doku dann damit beisitzen. Einfach nur zuhören, wie dann so, weil ich finde der Politiker ein bisschen suspekt, ehrlicherweise. Aber das ist auch eine persönliche Meinung. Und gerade bei den Corona-Maßnahmen, da habe ich ja auch teilweise dann gelesen und habe mir gedacht, so boah, das kann jetzt wieder nur einer entschieden haben, der der noch nie in seinem Leben eine Sporthalle betreten hat. Und ich glaube, das war auch oft so.
Also manchmal mussten wir schon gewisse Gegebenheiten oder die Infrastruktur erklären, ne? Das war ja auch der Punkt, den ich bemängelt habe und auch in den Gesprächen bemängelt habe, dass jetzt ein Konzertsaal, in den 1500 Leute passen, da 750 Leute durch einen Eingang sich reinquetschen und in einer SAP Arena, wo es 6 verschiedene Eingänge gibt und 13.000 Plätze sind, dürfen dann auch 750 rein. Das war ja der Punkt, den ich immer bemängelt habe. Und den habe ich aber auch genauso bei der Politik. Und manchmal, ein bisschen langsamer, als ich mir das manchmal gewünscht hätte. Aber im Endeffekt sind ja die Dinge dann doch angekommen.
Ich glaube, Politiker hören nur zu, wenn es um Schnittchen geht. Wenn es Schnittchen gibt, dann sind die, glaube ich, überall mit dabei.
Ja, virtuell gab es keine Schnittchen.
Ja, dann, deswegen durften wir auch nur 750 Leute reinlassen. Ach ja, ich merke schon, wenn diese Folge veröffentlicht wird, dann spricht wieder keiner mehr mit mir. Kein Politiker mehr, keiner mehr von den Zeitungen. Aber das ist okay, das kann ich ab. Ich habe aber das Gefühl, dass so Partner oder Sponsoren, die zum Handball kommen, schon ein bisschen anders gestrickt sind als zum Beispiel beim Fußball, oder? Täusche ich mich da?
Naja, manchmal, also ein Teil des Netzwerkes ist ja auch überlappend. Deswegen, also es gibt ja viele Partner, die sowohl bei den Adlern als auch in Hoffenheim als auch bei den Rhein-Neckar-Löwen sich engagieren. Aber ich glaube zumindest, wobei ich, das ist jetzt das Anmaßen, das beurteilen zu können, weil ich ja nicht bei Sponsorenveranstaltungen von den anderen sitze, aber zumindest, wenn ich jetzt nur für die Löwen spreche, haben wir ein sehr enges Verhältnis zu unseren Sponsoren und Partnern. Also wenn die Partner- und Netzwerkveranstaltungen, die wir da führen, die sind schon sehr familiär schon fast. Wobei familiär ist, finde ich, immer so ein Begriff. Familie ist für mich nochmal was ganz anderes,
ja,
aber du weißt, was
ich
meine.
Ja, genau.
Also ein sehr enges, kollegiales Miteinander, wo wir auch jetzt letzte Woche beim Speed Networking, also man muss sich das vorstellen wie beim Speed Dating, nur machen die Speed Networking, also sie sitzen drei Minuten sich gegenüber und erzählen sich kurz, was das eigene Business macht, um dann festzustellen, ob ich auch mit dem Gegenüber Geschäfte machen kann.
Spannend.
Also legen wir sehr viel Wert drauf, dass sie auch das Netzwerk untereinander nutzen, damit man nicht nur sagt, okay, ich möchte jetzt hier Werbung machen, um eben, damit meine Marke bekannter wird, sondern ich möchte auch das Netzwerk nutzen, um meine eigenen Geschäfte dort zu verbreiten. Und das funktioniert super gut und so geben wir unseren Partnern eben nochmal einen Mehrwert, um auch bei den Löwen zu bleiben.
Ja, ich finde, das zahlt sich ja auch ein bisschen aus. Also wenn ich mir ein Löwentrikot von vor 7 Jahren angucke, dann sind die meisten Partner immer noch relativ gleich. Also da hat es natürlich den einen oder anderen Partner gegeben, der da mal getauscht wurde. Das wird ja sich nie ganz verhindern lassen. Aber das Gros ist dabei geblieben. Und ich finde, das zeigt ja schon auch, dass wir uns ja auch coole Sachen einfallen lassen. Habe ja das eine oder andere jetzt dann auch mitgemacht mit Zauberern und ach, was hatten wir noch alles? Und Schokolade.
Also, Wein.
Wein? Ja, mit Wein habe ich es ja nicht so. Ich weiß, da bin ich bei dir voll an der falschen Adresse, aber
ja, wobei
Wein
ich
ist
auch
nicht
keine
so meins.
Expertin. Aber so im privaten Umfeld mal die Trauben mit den Füßen stampfen und so, das mache ich schon gerne.
Echt?
Ja.
Nee.
Im Weingut?
Ja, weil es ist nicht so sehr meins. Bei mir ist auch so, dass das, was ich an Wein trinke, würdet ihr in der Pfalz wahrscheinlich als Traubensaft bezeichnen.
Das kann sein.
Ich mag es voll süß. Also so süß, wie es irgendwie geht.
Echt?
Ja. Ich bin da voll das Weichei.
Oh nee.
Ja, also das darf ich gar nicht sagen. Ne? Also es gab mal einen Laden, da habe ich einen Wein gekauft, der hieß Königliche Mädchentraube.
Königliche Mädchentraube.
Ja, aber der war voll süß, der hat voll lecker geschmeckt. Und dann haben wir eine Wanderung gemacht mit meinen Nachbarn. Sind wir schön.
Also gehen die noch mit dir dann?
Ja, die wussten das ja noch nicht. Karlsruher Grat sind wir, richtig schön weit, 3, 4, 5 Stunden gewandert. Und jeder hatte eine Flasche Wein für sich dabei. So, und dann kannst du dir
und
denken.
Du hast einen Sekt dabei, oder?
Ja, du kannst dir denken, wie schön das dann war. Alle holen ihre teuren Flaschen Wein raus und ich dann mit meiner königlichen Mädchentraube. Da war ich dann das Gespött der Runde. Aber ich trinke eh nicht so viel Wein.
Verständlich, finde ich.
Ja, ich kann es auch ehrlicherweise ein bisschen nachvollziehen. Aber ist halt irgendwie, ne, Geschmäcker sind da sehr, sehr verschieden. Ich trinke das andere auch, aber halt einfach irgendwie nicht so gerne. Aber wir waren ja dabei stehen geblieben, dass das ja bei den Löwen schon auch nochmal ein bisschen anders abläuft. So, das ist halt alles far away von Kaltakquise. Man kennt sich, man spricht viel miteinander. Es wird einem auch viel vorgestellt. Wie läuft denn das konkret ab, wenn ihr einen neuen Partner angeht? Also jetzt du, Olli, ist ja jetzt auch mit dabei und Sebastian Grüne, unser Vertriebschef.
Also vor allem Sebastian, ne? Der ist da quasi Chef in
der ist der Magier
Bereich.
In dem Bereich.
Auf jeden Fall, ist der Beste. Also da, das, was du gesagt hast, erstmal herausfinden, was möchte die Firma überhaupt bewirken. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Also geht es um Image, geht es um Reichweiten, geht es um Social Media? Also immer mal rausfinden, wo drückt denn der Schuh? Was möchte man im eigenen Unternehmen verbessern? Und dann wirklich maßgeschneidert auf den Kunden zugehen. Das ist so das, was auch die Löwen ausmacht. Also es ist lange vorbei, dass man einfach Bandenwerbung macht und einen Aufkleber auf dem Boden macht und damit ist das Thema erledigt. Sondern diese Partnerschaft leben, die Aktivierung nennt man das. Also immer sich Dinge überlegen, wie man die Marke auch rüberbringt und welche Aktionen man machen kann. Oder für uns ist es eigentlich das Beste, dass wir uns löwenintern sowieso Dinge überlegen, wo wir glauben, dass die bei unseren Fans und bei unseren Zuschauern gut ankommen. Und oftmals ist es aber dann so, dass es natürlich Geld kostet. Und wir erstmal denken, wir haben jetzt nicht die Budgets, wie die zum Beispiel im Fußball, im Marketingbereich ausgegeben werden. Also müssen wir immer überlegen, wie wir solche Dinge, coole Ideen einfach wieder refinanzieren. Und dann sprechen wir mit unseren Partnern und gucken, welcher Partner da am besten dazu passen würde. Castival-Event zum Beispiel. Das ist ja was, was wir uns alleine nicht leisten können und nur mit der Unterstützung der Partner und Sponsoren, die dann bereit sind, diesen Weg mit uns zu gehen. Und gerade zum Beispiel Social Media hilft uns sehr. Also wir haben jetzt gerade Thema Vertrag, SAP zum Beispiel gehabt. Ist in der aktuellen Lage natürlich auch schwierig, einen Vertrag zu verlängern oder geschweige denn einen Vertrag zu erhöhen. Aufgrund der sportlichen Situation sind es natürlich immer Gespräche, bei denen man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten muss. Und was uns da auch sehr hilft, ist die Arbeit im Social-Media-Bereich. Also gerade größere Unternehmen schauen natürlich, denen geht's nicht nur um Image und irgendwie hier mal ein schönes Event machen, sondern es geht auch darum, wie wird meine Marke transportiert, wie wird sie gesehen, wie wird sie verbreitet. Und da hilft uns das Thema Social-Media, bei dem wir mittlerweile sogar bei dem Ranking, also es würde uns sehr gefallen, wenn dieses Ranking die sportliche Tabelle wäre, weil da sind wir auf Tabellenplatz 1. Unangefochten innerhalb von Deutschland. International gesehen, wenn du da das Ranking nimmst, der Reichweiten, also man nennt das Engagement in dem Fall, was Social Media angeht, sind wir auf Tabellenplatz 3 hinter dem FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Und das hilft uns sehr bei den Sponsorengesprächen, ne? Wie die Marke da transportiert wird und wie die Fanbase da auch ist.
Social Media mäßig ist es ja sowieso, da sind wir ja wirklich absolut on top. Also ist ganz klar so, hört man an jeder Ecke. Ist ja auch sehr kreativ, was wir da teilweise machen. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Wenn wir aber gerade schon so beim Verorten sind, wo würdest du denn die Löwen insgesamt in der Handball-Bundesliga in Sachen Budget verorten? Können wir da mithalten mit den Platzhirschen oder müssen wir da eher kreativ werden?
Ich glaube, dass wir immer ein Verein in der nahen Zukunft sein werden, der nicht jetzt einfach so das höchste Budget hat, sondern wir müssen in der Form kreativ sein, dass wir das, was ich vorhin angesprochen habe, wir müssen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Spieler verpflichten. Wir können es uns nicht leisten, von unserem Budget nur einfach die Weltklasse zusammenzustellen und dann damit deutscher Meister zu werden. Das wird nicht unser Weg sein. Und das ist natürlich auch ein Weg, der ein bisschen schwieriger ist, weil der kann auch mal einen Fehlgriff bedeuten, dass wenn du ein junges Talent verpflichtest oder jetzt mal jemand vielleicht nicht mehr ganz so jung, der ist 22, 23, dass der sich dann auch wirklich so weiterentwickelt, wie du dir das wünschst, ist es sind ja immer, es geht ja um Menschen, also es ist nicht so programmierbar und vorhersehbar, wie wir uns das manchmal wünschen würden. Und da können wir schon dann schaffen, wenn alles stimmt, auch was Verletzungen angeht, es wieder hinzubekommen, um oben anzugreifen. Aber vom Budget her werden wir nicht der Club sein, der jetzt einfach so Sander Sargosen verpflichten.
Ja, aber den können die Kieler auch nicht mehr halten. Also wenn es gibt mittlerweile Clubs in Europa, die bis vor einem Jahr kein Mensch gekannt hat, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt mal, gut, Aalborg wusste man natürlich schon, da ist jetzt quasi, also das ist ein Standort, den kannte man, aber da ist jetzt das Geld auf einmal mit dazugekommen, aber Kolstad zum Beispiel, also habe ich vor einem Jahr noch nicht gewusst, wo das ist. Und die haben jetzt halt die Kohle, diese ganzen fertigen Weltstars zu holen. Das bedeutet aber ja im Umkehrschluss auch, dass viele andere Bundesligisten diese Taktik auch fahren müssen, weil...
Ja, und andererseits haben wir uns ja auch ganz fest verankert in unserer Strategie, dass wir uns nie wieder von einer Person abhängig machen wollen. Also wir sind mittlerweile sehr breit aufgestellt, das ist auf mehreren Schultern verteilt. Selbst natürlich, wenn ein großer Sponsor wegfällt, ist es für uns immer schwierig und erstmal eine Herausforderung, überhaupt wieder jemanden in dem Bereich zu finden. Aber trotzdem ist es machbar und das ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit, dass wir einfach von einer Person abhängig waren und dann auch einen gewissen Weg gehen mussten. Und das ist uns auch wichtig, also natürlich wieder oben angreifen, aber auch die Art und Weise, also gewisse Werte, die im Club verankert sind, dass wir die, dass uns die, dass die einfach oberste Priorität haben.
Generell hat man zuletzt den Eindruck, dass sich sehr, sehr viel tut auf der Partnerseite. Also als wir mehr Partner haben, BWT zum Beispiel, neu mit dazugekommen mit der Wasserstandsmeldung, da wo es die Fans dann mitbekommen, auch in der Halle, ist ja auch ein Partner, der generell im Sport äußerst aktiv ist. Die WTG-Gruppe, kann man, glaube ich, an der Stelle mal kurz sagen, ehemals Comtel, also die sind ja schon lange bei uns mit dabei als Comtel. Jetzt ist es die WTG-Gruppe, das quasi, da hat es einen Zusammenschluss gegeben für unsere Fans mal so als Zwischeninfo. Aber auch unsere Stammpartner wie Rewe, SAP und BGV sind da auch weiter sehr präsent. Das heißt, man kann als Fan sich dann schon, man kann schon davon ausgehen, wir sind da auf einem sehr guten Weg, was unsere Sponsoren und Partner angeht, oder?
Ja, und das ist die Basis für alles. Also das ist, dass wir in der aktuellen Zeit BWT als Marke überzeugen konnten, bei uns einzusteigen, macht mich sehr, sehr stolz. Also da macht Sebastian Grüne insbesondere einen sehr guten Job und da können wir weiter dran aufbauen und uns immer wieder neue Wege überlegen. Also das ist ja auch mit ein Grund, weshalb wir uns immer wieder hinterfragen, auch in dem Bereich, weshalb wir, und das ist mir schon klar, dass das schönste Marketing nutzt nichts, wenn wir
den Ball ins Tor schmeißen.
Genau. natürlich ist das A und O, ist gut Handball zu spielen. Das ist immer das Allerwichtigste. Aber trotzdem, neben dem sportlichen Erfolg, sich in gewisser Art und Weise ein wenig unabhängig zu machen und das breiter zu verteilen. Und auch das ist zum Beispiel für mich ein Grund, weshalb wir im E-Sports eingestiegen sind. Und mittlerweile 2 E-Sport-Teams haben in 2 verschiedenen Spielen, also einmal League of Legends und Rocket League, wo wir übrigens deutscher Meister geworden sind.
Ja,
also das ist so ein Thema, das behandeln wir im Moment auch aufgrund der sportlichen Situation natürlich nicht in dieser Präsenz, weil dann jeder drunter schreiben würde, hallo, die sollen sich erstmal auf Handball konzentrieren. Deswegen sind wir da ein bisschen zurückhaltend, aber im Endeffekt sind das alles Themen, die uns helfen, auch weitere Schritte zu gehen und im Endeffekt auch das Hauptthema, den Kader noch besser aufzustellen und wieder in den sportlichen Bereich investieren zu können. Und da muss man einfach heutzutage auch weiterdenken, weil die Bandenwerbung, die Bodenaufkleber, die sind wichtig, aber die sind auch sehr begrenzt. Und dann wollen wir nicht am Ende der Fahnenstange sein und dann sagen, sorry, wir sind ausvermarktet und es geht jetzt nicht mehr weiter, weil die Konkurrenz schläft nicht. Wir müssen da härtere Geschütze auffahren, um da mithalten zu können. Und deswegen sind solche Themen für uns immens wichtig.
Das mit dem E-Sports-Team, das ist mir letztens aufgefallen, da war ich in Osnabrück, also im Niedersächsischen, hatte da einen Termin und wurde dann auf die Rhein-Neckar-Löwen angesprochen. Und dann dachte ich mir, ja gut, sprechen wir kurz über Handball. Nee, war dem Kollegen da aufgefallen, dass wir ja ein sehr erfolgreiches E-Sports-Team haben und hat mir dann auch mal erstmal erzählt. Das war das erste Mal für mich, dass dieser Verein, mein Verein, anders wahrgenommen wird als Handballclub. Das ist natürlich schon auch ein Invest in die Zukunft.
Ja, genau. Und auch wir sprechen damit auch eine ganz andere Zielgruppe an. Junge Menschen, und da müssen wir auch im Handball drauf achten. Natürlich ist unsere Zielgruppe sehr wichtig, dass wir weiterhin bleiben, aber wir müssen auch schauen, dass wir jüngere Menschen auch in die Halle bekommen oder insgesamt für den Handball, dass da das Interesse gezeigt wird. Und deswegen sind solche Themen sehr wichtig und sie sind auch für die Sponsoren sehr interessant. Also wir haben jetzt auch schon die Situation gehabt, dass wir über das E-Sport-Thema Sponsoren für die Rhein-Neckar-Löwen, für die Profimannschaft dann gewinnen konnten. Und das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein.
Du hast es gerade kurz angesprochen, also wenn ihr das nächste Mal euch überlegt, dass ihr unter einem Posting zum Thema E-Sports schreibt, spielt lieber vernünftig Handball, dann seid euch sicher, dass ihr wahrscheinlich von anderen Leuten ausgelacht werdet. Weil man hat ja nur so ein Beispiel parallel, haben ja vielleicht viele auch mitbekommen, dass sich beispielsweise der große FC Schalke 04 mit seiner E-Sports-Abteilung, mit dem Verkauf der E-Sports-Abteilung eigentlich die Zweitliga-Lizenz im Kerngeschäft sichern konnte. Das heißt also, die haben, glaube ich, 20 Millionen fast Erlös bekommen aus dieser E-Sports-Abteilung. Zeigt ja schon, dass man das machen sollte, dass man diesen Weg auf jeden Fall mitgehen sollte.
Schalke fällt immer wieder, ne?
Hier im Podcast. Ja, gut, das ist ja mittlerweile bekannt. Aber es ist leider ja immer im Negativen, ne? Muss man ja immer sagen.
Ja, das war jetzt ein positives Beispiel.
Ja, nee, natürlich nicht, weil die mussten ja wirklich ihre E-Sports-Abteilung verkaufen, damit sie überhaupt
im Fußball... Aber im Endeffekt haben sie ja da im E-Sport-Bereich einen guten Job gemacht.
Naja, man muss ja schon ehrlich sagen, die haben auch jahrelang wurden die belächelt. Klar, denen ging es in der Bundesliga schlecht, dann hieß es immer ja, ihr mit eurem E-Sports, konzentriert euch mal lieber auf Fußball. Weil es einfach, da sind wir wieder beim Thema Social Media, einfach Leute gibt, die natürlich so eindimensional denken, dass sie nicht merken, dass das eine mit dem anderen finanziell, sportlich natürlich gar nichts miteinander zu tun hat. Schalke hatte eine der erfolgreichsten E-Sports-Abteilungen überhaupt in Europa sogar und haben die zu richtig, richtig viel Geld machen müssen. Hat die am Ende gerettet. Nur halt mal, um mal darüber zu sprechen, wie wichtig diese E-Sports-Abteilungen werden können und was sie für eine Wertsteigerung tatsächlich auch machen können in kürzester Zeit.
Das sind wir noch nicht ganz.
Nein, nein.
Aber wir arbeiten dran.
Wichtig ist ja auch erstmal, der Sebastian Grüne, der ist ja eh auf dem, was er, in dem, was er macht, ist es ja eine Gottheit, muss man ja schon mal sagen.
Das stimmt.
Also man sagt immer so schön, der kann einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen. Aber wenn es einer wirklich könnte, so in echt, dann ist es Sebastian Grüne.
Ja.
Der ja auch schon. Wie lange ist der bei den Löwen?
Ich glaube 16 Jahre oder so, oder?
Unfassbar. Älter als der Club. Ja, also muss man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ist ein Name, der wahrscheinlich bei den Fans nicht ganz so geläufig ist, aber Sebastian Grüne
wichtiger Mann.
Ist der mit einer der wichtigsten Leute, die bei den Löwen momentan rumlaufen. Muss auch mal in den Podcast kommen, oder?
Ja, gerne.
Sebastian Grüne im Podcast? Aber der hat, da habe ich auch schon ein Thema, worüber das wir sprechen können. Ich glaube, Sebastian und ich, wir sind wirklich die Einzigen, die bei den Löwen jeweils ein voll ausgestattetes Fitnessstudio im Keller haben, wo aber, glaube ich, so groß Staub drauf ist. Der nutzt das, glaube ich, genauso wenig wie ich. Ja, müssen wir mal anfragen als nächstes irgendwann mal, dass wir mal Sebastian Grüne in den Podcast holen. Wir sind durch. Wir waren lang, oder? Ja, ich sehe nur einen Dicken. Aber wir haben auch über viele Themen gesprochen und ich fand es auch jetzt mal wirklich gut, dass wir uns mal wieder zusammensetzen und einfach über gewisse Themen auch mal sprechen und auch mal von anderen Seiten beleuchten.
Ja, ich hoffe, es hat nicht gelangweilt oder so, aber ja, ich glaube, gewisse Themen bekommt man ja in der Normalwelt oder eben nur über die Zeitung nicht mit. Deswegen ist das ja auch eine schöne Möglichkeit, da mal Tacheles zu
lesen. Das haben wir ja gesagt, vielleicht lest ihr mal weniger Zeitung und kommt mehr in die Halle.
Das Letzteres oder? Unterschreibe ich auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht, Kevin.
Ich sage jetzt auch lieber nichts mehr zu dem Thema. Vielen Dank, Jenny. Und euch da draußen natürlich wie immer, abonniert die Kanäle, unsere Podcast-Kanäle, dann seid ihr über die neuesten Folgen immer sehr schnell informiert. Ich hoffe jetzt auch sehr, dass wir in der Zukunft wieder regelmäßiger erscheinen. Wir hatten ja zuletzt ziemlich viel Corona-Chaos bei den Kandidaten. Die Folge jetzt mit dir war jetzt die erste wieder, die wieder in die Reihe passte, in die zeitliche. Und wir hoffen, dass das in Zukunft wieder öfters der Fall sein wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit wieder auf spannende Gäste rund um die Rhein-Neckar-Löwen freuen. Das war der Löwenfunk. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.